BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche wollen wir mal optimistisch sein. Wir blicken auf die Lage der Menschheit und stellen fest, in faktisch allen Dimensionen geht es uns so gut wie noch nie. Und es spricht viel dafür, dass sich das in den kommenden Jahren noch fortsetzt, der positive Trend. Zugang zu Wasser, Bildung, Bekämpfung der Armut, wohin man auch blickt, die Welt wird immer besser. Und das ist etwas, was wir feiern sollten. Allerdings müssen wir auch über die nicht so schönen Seiten sprechen, an denen wir noch arbeiten müssen, damit es noch besser wird. Das tun wir heute in diesem Podcast. Ich fand es in der Vorbereitung ermunternd und positiv. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, sodass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate Exchange bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Real-Time-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter www.tradegate.direct.
Bevor wir zur guten Lage der Welt kommen, eine Anmerkung zu den aktuellen Entwicklungen in Frankreich. Wir haben ja in diesem Podcast schon mehrfach über die Schuldenprobleme Frankreichs gesprochen. In dieser Woche gab es nun eine Flut von wahren Interviews, die auch ich gehört habe. Bedroht die Krise in Frankreich den Euro? Nein, kurzfristig nicht, langfristig selbstverständlich. Sollten wir in eine Schuldenunion einsteigen? Auf gar keinen Fall. Droht es trotzdem? Natürlich, so wie ich die deutsche Politik kenne. Das größte Problem ist aber folgendes. Wir sehen in Frankreich, was uns in 5 bis 10 Jahren droht. Nämlich ein politisches Patt, wo die Rechten und die Linken die Mehrheit haben und sich quasi gegenseitig blockieren beziehungsweise gemeinsam jede weitere Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung blockieren. Und wir haben gleichzeitig einen Anstieg der Verschuldung. Heute sind wir noch nicht so verschuldet wie Frankreich, aber in großen Schritten gehen wir diesen Weg. Stichwort Sondervermögen. Und weil die Politik sich weigert, die Reformen durchzuführen, bekommen wir nicht das Wachstum, was wir bräuchten, um die höhere Schuldenlast kompensieren zu können. Und vor allem bekommen wir eine Situation wie in Frankreich, wo letztlich im Haushalt nichts mehr bewegt werden kann. Einfach deshalb, weil alles durch Sozialausgaben überwiegend gesetzlich festgeschrieben und durch Zinszahlungen dominiert wird. Deshalb wäre mein dringender Appell an Deutschland, an die deutsche Regierung, doch nach Frankreich zu blicken und zu sehen, das ist das, was uns in Zukunft droht. Wenn wir heute nicht handeln und dann im Herbst wirklich zu handeln und nicht nur davon zu reden. Sollte das passieren, hätten wir einen weiteren positiven Aspekt für unsere Zukunft, nämlich den Aspekt, dass Deutschland in einer Welt, der es immer besser geht, nicht mehr relativ absteigt, sondern wieder mithalten kann mit den prosperierenden Regionen dieser Welt. Mich würde es sehr freuen, ich bin sicher, Sie auch. Doch kommen wir zu unserem heutigen Thema. Im April 2024 gab es diese Schlagzeilen. Der Klimawandel bedroht die Weltwirtschaft, titelte die Tagesschau. Klimakrise kostet 38 Billionen Dollar pro Jahr, meldete der Spiegel. Was war geschehen? Die Medienberichte wurden angefacht durch eine Pressemitteilung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. In dieser Presseerklärung wurde für eine Arbeit, für eine Studie der Forscher geworben. In der war dann zu lesen, selbst wenn der CO2-Ausstoß ab heute drastisch gesenkt werden sollte, ist die Weltwirtschaft aufgrund des Klimawandels bereits zu einem Einkommensverlust von 19% bis 2050 verurteilt. Die neue Studie wurde in dem sehr renommierten Wissenschaftsmagazin Nature veröffentlicht.
In der Zusammenfassung bei Nature heißt es: Globale Prognosen zu den makroökonomischen Schäden des Klimawandels berücksichtigen in der Regel die Auswirkungen der durchschnittlichen jährlichen und nationalen Temperaturen über lange Zeiträume. Hier verwenden wir aktuelle empirische Erkenntnisse aus mehr als 1600 Regionen weltweit aus den letzten 40 Jahren, um subnationale Schäden durch Temperatur und Niederschlag einschließlich täglicher Schwankungen und Extreme zu prognostizieren, unter Verwendung eines empirischen Ansatzes, der eine robuste Untergrenze für die Dauerhaftigkeit der Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum liefert, stellen wir fest, dass die Weltwirtschaft unabhängig von künftigen Emissionsentscheidungen innerhalb der nächsten 26 Jahre mit einem Einkommensrückgang von 19% rechnen muss. Diese Schäden übersteigen bereits jetzt die Kosten für Klimaschutzmaßnahmen, die erforderlich sind, um die globale Erwärmung auf 2 Grad Celsius zu begrenzen, um das Sechsfache in diesem kurzfristigen Zeitraum und weichen danach stark voneinander ab, je nach Emissionsentscheidungen. Unvermeidbare Verluste werden für alle Regionen prognostiziert, mit Ausnahme derjenigen in sehr hohen Breitengraden, in denen die Verringerung der Temperaturschwankungen Vorteile mit sich bringt. Die größten Verluste entstehen in niedrigeren Breitengraden in Regionen mit geringeren kumulativen historischen Emissionen und niedrigerem heutigen Einkommen.
Die Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung avancierte zur am zweithäufigst zitierten Studie aus der Klimaforschung im Jahre 2024. Also ein wahrer Blockbuster. Ich persönlich finde das schon mal verwunderlich, denn rechnen wir doch mal nach. Das Weltbruttoinlandsprodukt lag 2024 bei 111 Billionen US-Dollar. Die Weltwirtschaft wächst im Schnitt mit 3% pro Jahr. Das heißt, in 25 Jahren, bis zum Jahr 2050, wird das Welt-BIP auf 232 Billionen US-Dollar wachsen. Wenn wir davon dann 19% verlieren, entspricht das im Jahr 2040 immerhin 44 Billionen Dollar. Das ist sehr viel. Das bedeutet umgekehrt aber auch, dass die Weltwirtschaft immer noch auf ein Volumen von 188 Billionen US-Dollar anwächst, was dann einer jährlichen Wachstumsrate von 2,1% entspricht. Wir sehen also, wenn von dem Zuwachs an Wohlstand 19% verloren gehen, ist das ärgerlich, sehr ärgerlich, aber es ginge der Menschheit immer noch deutlich besser als heute. Jetzt kommt aber das Überraschende. Mittlerweile wissen wir nämlich, dass die Studie, die hier groß zitiert wurde, falsch ist. Dass die Studie falsch ist, wissen Experten schon lange. Sie warnten sogar Nature vor der Veröffentlichung. Dennoch wurde die Studie veröffentlicht. Und als die Kritik dann doch zu gewichtig wurde, zu laut wurde, gab man den Autoren des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ein Jahr Zeit, eine neue Version vorzulegen, mit der sie quasi ihre damaligen Arbeiten korrigieren konnten. Der Wissenschaftsjournalist Axel Bojanowski fasste das Ganze in der Welt so zusammen.
Die Studie erweist sich als einer der größten Wissenschaftsskandale der vergangenen Jahre. Es häufen sich fachliche Verrisse. Jetzt haben die Autoren zur Schadensbegrenzung einen neuen Aufsatz publiziert, der alles nur noch schlimmer macht. Der Fall sät grundlegende Zweifel an Nature, dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, unkritischen Medien, Politorganisationen und Finanzinstituten. Kritiker sprechen von Filz.
Konkret bedeutet das Folgendes.
Dass die Arbeit im gewichtigen Wissenschaftsmagazin Nature veröffentlicht wurde, verschaffte ihr Kredit. Das renommierte Magazin hätte die Arbeit nicht veröffentlichen dürfen, denn seine Redaktion war gewarnt worden. Alle 4 begutachtenden Wissenschaftler hatten gravierende Mängel an der Studie festgestellt. Ich habe große Bedenken hinsichtlich der Unsicherheit und Gültigkeit des empirischen Modells, das sie erstellt und für die Prognosen verwendet haben, schrieb einer der 3 Gutachter. Leider muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die statistische Methodik, auf die sich die Forschungsarbeit mit dem Titel stützt, keinerlei wissenschaftliche Grundlage hat, monierte ein anderer Gutachter in erstaunlicher Deutlichkeit. Dass Nature die Studie trotz solcher fundamentalen Einwände seiner Gutachter veröffentlichte, sei ein Skandal, meint Roger Pielke Jr., leitender Klimapolitik-Experte am American Enterprise Institute. Der Skandal besteht darin, dass die Fehler des Papiers seit über einem Jahr bekannt sind und man sich dennoch weiterhin auf das fehlerhafte Papier als Grundlage für wichtige politische Leitlinien verlässt, erklärte.
Aber als die Kritik dann öffentlich wurde, hat Nature doch gehandelt, aber erst nach 15 Monaten.
Anfang Mai 2024 reichte Christoph Schötz von der Technischen Universität München eine Kritik bei Nature ein, die gravierende Fehler anprangerte. Würden die korrigiert, wären die Ergebnisse statistisch unbedeutend. Die Studie liefere nicht die robusten empirischen Beweise, die für eine Klimapolitik erforderlich sind. Doch Nature hielt die Kritik zurück, veröffentlichte sie erst jetzt, 15 Monate später. Ähnlich erging es einer Gruppe um Tom Bearpark von der Princeton University, die im September 2024 Nature eine Kritik zustellten, die aber ebenfalls erst jetzt publiziert wurde. Als wissenschaftlich völlig ungültig bewertete der Ökonom Richard Rosen vom TELUS Institute im September 2024 die Studie.
Die Wissenschaftler vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung haben dann ihre Studie überarbeitet und erneut bei Nature vorgelegt. Bojanowski beschreibt das so.
In ihrem neuen Aufsatz, ein Preprint ohne Begutachtung, behaupten die Autoren, dass ihre Ergebnisse nach einigen Korrekturen im Wesentlichen Bestand hätten. Die Klimaschäden fallen demnach nur etwas geringer aus. Doch die Forscher um Levermann mussten neue Methoden einführen, um zu ähnlichen Ergebnissen zu gelangen. Ein stillschweigendes Eingeständnis der Autoren, dass sie akzeptiert haben, dass die ursprüngliche Analyse keinen Wert mehr hat, erklärt Pielke. Auch Gregory Hopper ist skeptisch. Das überarbeitete Klimaschadensmodell ist sogar noch fehlerhafter als das Original, weil die statistischen Probleme bestehen bleiben und es nun den Anschein hat, dass die Modellaktualisierung herausgepickt wurde, um zu einer vorher festgelegten Schlussfolgerung zu gelangen.
Und jetzt frage ich Sie, haben Sie auch Schlagzeilen gelesen mit der Korrektur? Große Schlagzeilen nach dem Motto, die Welt wird doch nicht so viel ärmer durch den Klimawandel? Nein? Tja. Mir geht es genauso. Ich auch nicht. Und es ist noch viel schlimmer. Diese sogenannten Studien dienen trotzdem der Politik als Input, um bestimmte Maßnahmen zu beschließen. Axel Bojanowski erklärt das so.
Die Studie war nicht nur ein Medienerfolg, sondern beeinflusste höchste politische Gremien. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Weltbank und die Regierung der USA etwa nahmen sie als Leitlinie. Das Network for Greening the Financial System, ein Zusammenschluss von Zentralbanken und Regierungsbehörden für den Klimaschutz, übernahm die Ergebnisse der Studie für ihre Berechnungen künftiger Kosten des Klimawandels, die Regierungen und Unternehmen als Vorbild dienen. Auch die Europäische Zentralbank verwendet diese Szenarien beispielsweise, um das europäische Finanzsystem Stresstests zu unterziehen. Extremszenarien wie jenes aus der Studie können Politikwandel bewirken, indem sie zum Beispiel sicherstellen, dass Banken aufgrund vermeintlich hoher Klimarisiken höheres Eigenkapital bilden müssen, was Wirtschaftswachstum bremsen kann.
Es ist also so, Aktivisten im Gewand von Wissenschaftlern produzieren Studien mit einer gewünschten Message. Diese Studien werden dann medial perfekt aufgegriffen. Und das ist kein Zufall. Viele Journalisten sehen sich in der Pflicht, gerade im Thema des Klimawandels eher alarmistische Nachrichten zu bringen und vor allem auch eher nur eine einzige Meinung zu vertreten, mit dem Ziel, so die Bevölkerung zu mehr Klimaschutz zu mobilisieren. Das habe ich ausführlich in Folge 255 mit dem Titel Mediale Übertreibungen erklärt. Doch nicht nur die Medien greifen es auf, nein, Auch die Politik greift es auf, und zwar sehr gerne. Je klarer und je dramatischer die Szenarien bezüglich der Folgen des Klimawandels, desto größer sind die möglichen Eingriffe in die Wirtschaft und in die Gesellschaft. Diese hätten, wenn die Zahlen nicht so dramatisch sind, keine Grundlage. Und wenn es nicht die Politiker machen, dann haben wir noch die Richter. Ich erinnere an das aus meiner Sicht fatale Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts. In Summe führt das Ganze zu einer Agenda, die sehr stark an die Agenda des Degrowth erinnert. Und wir haben ja schon einen Blick geworfen kürzlich auf die Qualität der Studien zum Thema Degrowth. Auch diese sind überwiegend so gemacht, dass sie Degrowth rechtfertigen, ohne aber eine analytische Grundlage dafür zu liefern.
Die Professoren Ivan Savin und Jeroen van den Berg haben in Folge 302 mit dem Titel Die Lüge vom Wachstumsverzicht die Degrowth-Studien analysiert.
So it's like only 10% which actually tried to support the statements by either some quantitative/quantitative analysis or by a model. And it's true, many, maybe not all, but still many studies which we were reviewing, because we not only looked on them, let's say, statistically, we also tried to go through the entire paper and understand the logic and arguments. They were starting from the point, we need degrowth, and it means this and this. They were less frequently asking question whether we need degrowth in first place. So kind of considering many different alternatives, let's put it this way.
But I think our main concern after reviewing the studies was that most empirical studies do not satisfy basic quality conditions. So, for instance, they have very small samples. They use case studies which are clearly not representative. So that I found disappointing. And even I also found that if we looked at studies that gave the flavor of a solid study, then the policy conclusions were rather devoid of the results of the analysis. So to illustrate, people would start the paper with degrowth stories, then they would do an analysis which was not really about degrowth, and then at the end of the paper they came again back with all kinds of policies we should do, but these policies had not been analyzed at all.
Das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn es nicht zu einer massiven Vernichtung von Wohlstand, Stichwort Deindustrialisierung, gerade hierzulande führen würde. Doch das scheint ein Ziel der Akteure des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung zu sein, die ja auch deshalb nicht müde werden, vor sogenannten Kipppunkten zu warnen. In einem weiteren Artikel geht Axel Bojanowski der Frage nach, wer denn hinter dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung steht und durch welche Thesen das Institut auffällt. Klar wird dabei, dass die Forscher des Instituts mit ihren alarmistischen Szenarien einen Gesellschaftswandel anstreben.
Vergangenes Jahr veröffentlichte der Chef des Potsdam-Institutes Rockström zusammen mit seinem Mitarbeiter Stefan Rahmstorf und anderen Forschern einen Aussatz in der Fachzeitschrift Bioscience, in dem sie anhand zweifelhafter Grafiken eine Klimakatastrophe beschworen. Ein Großteil des Lebens auf der Erde sei gefährdet. Die Welt schlafwandelt in die Katastrophe, titelte eilfertig der Spiegel. Rockström und Rahmstorf nennen in dem Aufsatz ausdrücklich politische Ziele. Wir brauchen einen mutigen, transformativen Wandel, eine drastische Reduzierung von Überkonsum und Verschwendung, insbesondere bei den Wohlhabenden, und eine Stabilisierung und schrittweise Reduzierung der Bevölkerung, schreiben die Forscher und ihre Kollegen. Sie fordern die Einführung eines ökologischen und postwachstumsorientierten Wirtschaftsrahmens, der soziale Gerechtigkeit gewährleistet, also die Überwindung des Wirtschaftswachstums.
Wie wirksam die Akteure des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung sind, kann man in Deutschland beobachten. Die Stagnation seit 2018 und der Niedergang der Industrie sind eindeutig die Folge einer Degrowth-Politik. Teure Energie hat ihren Preis. Allerdings hat die Politik diese Folgen ihrer Maßnahmen nie offen angekündigt, geschweige denn offen diskutiert. Halten wir fest, das Geschäftsmodell ist klar. Man malt die Zukunft in den dunkelsten Farben und macht daraus ein Geschäft. Die Nebenwirkungen sind erheblich. Wir haben Degrowth, Stagnation und Wohlstandsverluste. Was ich persönlich noch viel schlimmer finde, ist, wir schaffen auch bei der jungen Generation zunehmend Zukunftsängste. Um diesen Etwas entgegenzusetzen, hat Axel Bojanowski im Buch geschrieben. Titel: 33 erstaunliche Lichtblicke, warum die Welt besser ist, als wir denken. In dem Buch räumt Bojanowski mit einigen Negativmythen auf. Zunehmende Armut, die gibt es nicht. In Wirklichkeit ist die extreme Armut in den letzten Jahrzehnten massiv gesunken. Bildung, das Bildungsniveau steigt seit Jahrzehnten weltweit deutlich an. Alphabetisierung, Intelligenz, Anzahl Schuljahre. Statt wie befürchtet immer mehr Hungersnöte, ist die Zahl der Hungernden weltweit deutlich gesunken. Indien, wir erinnern uns, vor einigen Jahrzehnten immer ein Land mit Hunger, produziert mittlerweile mehr Nahrung, als es selbst benötigt. Und Trinkwasser ist nicht knapp. Immer mehr Menschen haben Zugang. Auch die Kindersterblichkeit ist stark gesunken und zugleich hat die Lebenserwartung deutlich zugenommen.
Die Wahrscheinlichkeit eines 80-Jährigen, 100 Jahre alt zu werden, ist in Deutschland seit 1950 um das 20-fache gestiegen. Wer vor 200 Jahren 65 Jahre alt war, konnte hierzulande mit einem Alter von 76 Jahren rechnen. Mittlerweile sind es 86. Die Lebenserwartung von 15-Jährigen in Frankreich betrug vor 200 Jahren 58 Jahre. Mittlerweile sind es 83. Im Jahr 1816 hatte ein 45-jähriger Franzose eine Lebenserwartung von 68 Jahren, heute von 84 Jahren. Würde sich der Trend der vergangenen Jahrzehnte fortsetzen, könnte die durchschnittliche Lebenserwartung Mitte des Jahrhunderts in zahlreichen Staaten mehr als 100 Jahre betragen.
Ähnlich Positives lässt sich auch über den Anstieg der Meeresspiegel infolge des Klimawandels vermelden.
Mit 3 bis 4 Millimetern pro Jahr steigt der Meeresspiegel aufgrund der globalen Erwärmung. In den vergangenen 150 Jahren schwoll er im globalen Durchschnitt insgesamt um 25 Zentimeter. Küstenregionen sind gewarnt, denn das Wasser droht landeinwärts vorzudringen. Messungen jedoch zeigen das Gegenteil. Die Landfläche ist gewachsen, die Küsten werden größer. Allein von 1985 bis 2015 stieg das Meer um 6 Zentimeter, doch die Küsten wuchsen um fast 34.000 Quadratkilometer, nahezu 10-mal die Fläche Mallorcas, berichteten Geowissenschaftler um Yongjing Mao von der University of Queensland, Australien, im Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. Auf fast allen Breiten- und Längengraden haben sich die Küsten ausgedehnt, trotz Meeresspiegelanstieg. Wir haben herausgefunden, dass Zunahme der dominierende Trend gegenüber der Erosion auf der Welt ist, schreiben die Forscher.
Das klingt jetzt ebenfalls weniger dramatisch, als man es in den Medien oftmals hört. Und wir können uns ja auch anpassen.
Dass ein hoher Meeresspiegel nicht automatisch den Verlust von Land bedeutet, beweisen die Niederlande seit Jahrhunderten. Und ein Sechstel ihres Landes haben die Niederländer der Nordsee abgetrotzt. Gut ein Viertel der Fläche mit einem Fünftel der Bevölkerung liegt unter dem Meeresspiegel. Manche Regionen mehr als 5 Meter tief. Hohe Deiche und Tore schützen das Land. Auf einen weiteren Anstieg der Nordsee um 1 Meter wären die Küstenanlagen bereits eingestellt, teilt das niederländische Amt für Wasserbau mit. Abgedeckt sind damit auch pessimistische Szenarien bis Ende dieses Jahrhunderts. Die Behörde plant bereits für die Zeit danach. Technisch könnten die Niederlande 4 bis 5 Meter Meeresspiegelanstieg bewältigen.
Auch die besonders gefährdeten Inseln haben in den letzten Jahrzehnten keineswegs Fläche verloren, sondern gewonnen. Und was ist mit den Opferzahlen von Naturkatastrophen? Die lagen noch nie so tief. Obwohl wir viel mehr Menschen haben, die zudem auch häufiger in Risikogebieten wie Küsten leben. Die Liste der Themen, die Bojanowski abräumt, ist beeindruckend. Und vor allem so wohltuend erfrischend. Damit ein Kontrastprogramm zu dem, was Sie so häufig an dieser Stelle hören müssen. Weshalb ich mir dachte, es wäre eine gute Idee, Axel Bojanowski einzuladen, um mit mir über seine positive Sicht auf die Welt zu sprechen. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Axel Bojanowski kommen, noch dieser Hinweis. Hörerinnen und Hörer, die zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen rund um die Uhr auf dem Laufenden sein möchten, aber noch kein Handelsblatt-Abo haben, finden unter dem Link handelsblatt.com/mehrperspektiven ein sogenanntes H-Plus-Vorteilsangebot. Für nur 1 Euro können Sie 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen und sich so von der Qualität des Handelsblatts überzeugen. Den Link zum Angebot finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Axel Bojanowski.
Axel Bojanowski ist Chefreporter Wissenschaft bei Welt. Er diplomierte in Klimaforschung an der Universität Kiel, ist Diplomgeologe und seit fast 30 Jahren Wissenschaftsjournalist. Er hat für zahlreiche renommierte Medien gearbeitet. Unter anderem war er 9 Jahre Redakteur beim Spiegel. Zuvor arbeitete er bei der Süddeutschen Zeitung und beim Stern. In seinem Buch »Was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten – Der Klimawandel zwischen Lobbygruppen und Wissenschaft« erzählt Bojanowski die Geschichte, wie aus dem Nischenthema Meteorologie das bestimmende Thema unserer Zeit wurde. Darüber hat Axel Bojanowski in Folge 255 mit Daniel Stelter gesprochen. Heute geht es um sein neues Buch. 33 erstaunliche Lichtblicke. Warum die Welt besser ist, als wir denken.
Sehr geehrter Herr Bojanowski, ich freue mich sehr, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Stelter. Freut mich auch sehr.
Herr Bojanowski, Sie sind ein Optimist, weil Sie haben ein optimistisches Buch geschrieben, und nachdem mein Podcast im Ruf steht, immer so negativ zu sein, dachte ich mir, ich lade einen Optimisten gerne erneut ein, um mit Ihnen zu sprechen. Ich habe kürzlich einen Podcast gemacht, da ging es um das Thema Degrowers. Also Sie kennen ja die Idee, wir müssen das Weltklima retten oder die Welt retten, indem wir auf Konsum verzichten, indem wir auf Wirtschaftsleistung verzichten. Frau Herrmann propagiert das sehr erfolgreich in allen Talkshows und verkauft einen Bestseller nach dem anderen. Jetzt kommen Sie aber um die Ecke und sagen, liebe Freunde, das ist ja alles gar kein Problem. Die Welt steht ja viel besser da, als wir alle denken. Ist das wirklich so, oder haben Sie dann gedacht, ich versuche jetzt krampfhaft positive Dinge zu finden?
Nee, ich habe mir die grundlegenden Daten der letzten 200 Jahre angeguckt und habe eben festgestellt, bei jungen Leuten gerade, dass diese Daten nicht bekannt sind. Also die grundlegende Entwicklung der Welt der letzten 200 Jahre wird in unseren Schulen kaum unterrichtet. Ja, es wird im Gegenteil der Eindruck vermittelt, als stünden wir immer vor der Apokalypse, vor dem Weltuntergang. Das ist ja seit 50 Jahren. Natürlich gibt es Umweltprobleme, wichtige Umweltprobleme, Klimaprobleme ist wichtig. Diese Dinge, die leugne ich nicht oder ignoriere ich nicht, aber die lassen sich am besten lösen, wenn Wohlstand existiert, und zwar zunehmender Wohlstand, also Wachstum. Und das ist ja die Geschichte der letzten 200 Jahre. The Great Enrichment wird das ja genannt, die große Vermehrung, die große Bereicherung der letzten 200 Jahre, dieses unglaubliche Wirtschaftswachstum aus extremer Armut vor 200 Jahren in diesen Wohlstand, in dem wir heute leben. Noch vor 40 Jahren gab es den Wohlstand nur im Westen, mittlerweile gibt es den global zunehmend, ja, ein Lebensstandard in der Medizin, in der Lebenserwartung, Kindersterblichkeit extrem zurückgegangen. All diese positiven Entwicklungen greife ich auf mit vielen Grafiken in meinem Buch, um einfach diese grundlegenden Verbesserungen zu vermitteln, ohne die Probleme zu ignorieren, die es natürlich gibt. Also das Motto des Buches ist, die Welt ist schrecklich, die Welt ist viel besser, die Welt kann viel besser sein. Alle Aussagen gelten zugleich. Das ist ja das, was der Datenforscher Max Rosa so schön formuliert hat. Dass die Welt viel besser ist als früher, das ist der Part, der eben so wenig vermittelt wird. Und deswegen habe ich das in meinem Buch ausführlich getan, anhand von 33 Geschichten.
Aber jetzt ist natürlich eine schöne Behauptung am Anfang. Von den 33 Geschichten, ich meine, jetzt können wir sagen, welche mir jeweils am besten gefallen hat und welche Ihnen am besten gefallen hat. Also ich fand Wasser zum Beispiel ganz spannend. Ich habe immer gedacht, Wasser wäre ein großes Thema. Und ich habe, glaube ich, mal gehört, die UN warnt vor der großen Wasserkrise. Die Welt hat kein Wasser mehr, es gibt kein sauberes Wasser. Und Sie sagen eigentlich, es stimmt gar nicht. Im Gegenteil, wir haben eigentlich immer mehr Zugang weltweit zu sauberem Wasser.
Ja. Wie bei so vielen Themen sind es technologische Errungenschaften. Ne? Also es wird den Leuten vermittelt, auch gerade in Deutschland, das Wasser würde verschwinden, es würde vergiftet, und es ist sozusagen auch so ein alter Topos in den großen Medien, dass das Wasser kurz vorm Versiegen steht, das Grundwasser in Deutschland, auch gerade wieder große Geschichte im Spiegel, wie vor 50 Jahren auch. Und da wird eben sozusagen immer der gleiche Fehler gemacht, dass vielleicht zunehmende Dürre in Deutschland, selbst das ist noch nicht gesichert, ja, dass das wirklich so ist, aber dass das sozusagen dann einfach fortgeschrieben wird in die Zukunft, ja, jetzt wird die Dürre zunehmen und dann irgendwann haben wir kein Wasser mehr. Das ist eben das, was seit Jahrzehnten gemacht wird, diese lineare Fortschreibung von einer gerade festgestellten Entwicklung. Aber das funktioniert so eben nicht. Also es ist immer so, der Mensch reagiert immer mit technologischen Entwicklungen auf Probleme. Und in den letzten Jahrzehnten sind wir immer schneller gewesen als die Probleme. Das ist das, was ich mit meinem Buch zeigen will. Es kamen Probleme auf, Umweltprobleme, es kamen gesellschaftliche Probleme auf. Und die Menschheit war in den letzten Jahrzehnten immer schneller als diese Probleme. Und beim Wasser ist es eben so, ja, dass eben viel mehr zur Verfügung steht. Also es gibt viel mehr Trinkwasser, was zur Verfügung steht. Früher war es eben so, dass die Hälfte der Menschheit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hatte. Mittlerweile sind es die allermeisten, die Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Das ist eben eine Leistung, die ich glaube, fast nie erwähnt wird. Man hat eigentlich immer die gegenteilige Geschichte in den Medien.
Aber generell, ich meine, wir haben ja dieses Thema sowieso Rohstoffe. Ich denke immer, die Leute sagen, ja, die Rohstoffe gehen aus. Und die Wahrheit ist ja, oder Öl soll ausgehen. Ich meine, Öl ist auch nicht ausgegangen. Und ich glaube einfach, wer darauf setzt, dass die Rohstoffe ausgehen, der wettet ja gegen menschliche Intelligenz. Der wettet ja dagegen, dass der Mensch was anderes findet. Und das ist ja, was sich bei Ihnen durchzieht im Buch. Ich meine, vielleicht wollen Sie noch mal andere Beispiele geben, um es mal zu illustrieren. Wir haben Wasser, haben wir mehr Fortschritte gemacht. Wir haben ja generell Zugang zu Strom auch. Nicht alle haben Zugang zu Strom rund um die Uhr, aber trotzdem, Strom gibt es auch schon für die meisten Menschen.
Ja, das ist ja auch vielleicht der markanteste Fortschritt. Man muss sich ja vorstellen, Jahrmillionen oder eigentlich die ganze Menschheitsgeschichte war die Erde vom Weltall aus gesehen nachts dunkel. Es war ein dunkler Planet, ja. Und jetzt in den letzten Jahrzehnten kann man selbst von weit her sehen, dass auf der Erde sich etwas verändert hat, nämlich das Licht ist angegangen. Ja? Es ist nachts, sieht man eben die Städte und die Straßen vom Weltall aus. Und das ging Ende des 19. Jahrhunderts los, diese Erleuchtung der Erde. Und diese Lichter zeigen eben, wo es Strom gibt. Ja? Und das gibt es mittlerweile eben fast weltweit. Und es ist sozusagen ein Zeichen für Wohlstand. Also wo Strom ist, da gibt es Energie und da gibt es Wohlstand, da gibt es Wohlergehen, da gibt es bessere Gesundheit, da gibt es bessere Bildung. Das ist eben etwas, was sich auf der Erde ausgebreitet hat, diese Stromversorgung, mittlerweile fast überall. Ein riesiger Fortschritt, ja.
Aber generell würden Sie jetzt sagen, ich meine, Sie haben ganz viele Themen drin. Sie haben gesagt, wir haben weniger Hunger, hat was zu tun mit der größeren Produktivität der Landwirtschaft, Klammer auf, Dünger und ähnliches. Ist ja auch Energieeinsatz. Wir haben sauberes Trinkwasser, wir haben Zugang zu Strom, wir haben bessere Gesundheitsversorgung. Ja, ich meine, wir haben heute bessere Gesundheitsversorgung als der jemals reichste Mensch der Welt. Es gibt also ganz viele Punkte. Wir haben Impfungen und so weiter. Aber würden Sie nicht am Ende sagen, letztlich ist es alles die Folge von einem immer höheren Energieeinsatz? Weil wir haben ja, ich habe mal eine Darstellung gesehen, die, glaube ich, in Ihrem Buch nicht drin ist, aber es gibt so eine, wo man sagt, eigentlich diese ganze Korrelation ist eigentlich da. Desto mehr wir Zugang hatten zu Energie, desto besser konnten wir das Leben gestalten.
Ja, Energie und Wohlstand korrelieren. 1:1 kann man sagen. Je mehr Energie, desto größer der Wohlstand. Deswegen ist die deutsche Energiepolitik ja auch so kurios. Man plant ja den Energieverbrauch in Deutschland bis 2045 zu halbieren fast, ja. Also es ist einmalig in der Weltgeschichte, dass ein Land vorsätzlich plant, seinen Energieverbrauch drastisch zu reduzieren, überhaupt zu reduzieren, ist ja schon irre. Aber das ist total irre, das ist Wohlstandsverlust mit Ansage. Es ist vollkommen, gibt kein Beispiel in der Geschichte, dass das jemals gut gehen könnte. Also dass die Wohlstandserhaltung einhergehen könnte, ist unmöglich. Das ist eben tatsächlich das, was in den letzten 200 Jahren passierte. Es gab plötzlich billige Energie. Das war die fossile Energie aus Kohle und Öl vor allem. Und dann eben später Erdgas, dieses Wohlergehen der letzten 200 Jahre, diese große Revolution des Wohlstands ermöglichte. Die zunehmende Energiedichte, ja, was man sich wetterunabhängig gemacht hat in der Energieversorgung, was jetzt ja auch wieder rückgängig gemacht werden soll. Also die höhere Verdichtung von Energie und weniger Ressourcenverbrauch beim Energieverbrauch. Natürlich, Kohle ist eben sehr umweltschädlich. Also es hat eben diese Externalitäten wie Luftverschmutzung und Klimaeffekt. Das ist aber etwas, was dann ich erst später herausstellte. Am Anfang gab es eben diese unglaublich billige Energie, dann diesen Großwohlstand ausmachte. Und eben heute auch noch, weil Sie sprachen Landwirtschaft an, ist es tatsächlich so, dass die fossile Energie nicht nur, was die direkte Energieversorgung angeht, so wichtig ist, sondern auch für die Düngerherstellung. Ja, im Haber-Bosch-Verfahren, eine der großen Revolutionen des 20. Jahrhunderts, auch in meinem Buch beschrieben, ist es so, dass das Erdgas gebraucht wird für die chemische Reaktion, um Ammoniak herzustellen. Und das heißt, davon hängt mittlerweile über die Hälfte der Menschheit hängt an Erdgas, allein deshalb, weil es für die Düngerherstellung gebraucht wird. Also synthetischer Dünger hat Milliarden Menschen das Leben gerettet, einfach weil es diese Nahrung ohne Dünger gar nicht geben würde. Wäre die landwirtschaftliche Revolution nicht möglich gewesen. Die zweite landwirtschaftliche Revolution war ja der Borlaug, der Norman Borlaug, auch ein Name, den man in der Schule nicht lernt. Ja, wahrscheinlich hat kein einzelner Mensch so viel Leben gerettet wie der. Ohne Spanischkenntnisse in den 60er Jahren nach Mexiko gegangen, um eine Weizenkrankheit zu erforschen, ja, in den 60ern, weil Weizen in den USA und Mexiko von Krankheiten befallen wurde. Und er hat mit der Pinzette wirklich so ganz händisch die so Kreuzung ermöglicht von Getreide- und Weizenarten und versucht, eine Sorte zu züchten, die eben gegen die Krankheiten immun ist. Und das ist ihm gelungen. Und Mexiko erlebte daraufhin eine unglaubliche landwirtschaftliche Revolution, wurde vom Importeur zum Exporteur von Weizen binnen weniger Jahre. Dieser Erfolg wurde in den 70er Jahren von Indien übernommen, von anderen asiatischen Ländern auch. Und es ist genau das Gegenteil passiert von dem, was vorhergesagt wurde. Es wurden gigantische Hungersnöte in den 60ern vorhergesagt für die ganze Welt. Man denke an die Bevölkerungsbombe, an das Buch von Paul Ehrlich mit ganz schlimmen politischen Folgen. Sterilisierung in vielen Ländern in millionenfacher Zahl. Unglaubliches Leid wurde da ausgelöst durch diese Horrorprognosen. Deswegen bedarf man bei wissenschaftlichen Horrorprognosen muss man wirklich immer kritisch sein, weil die auch politische Folgen haben. Ne? Und das ist in diesem Fall eben, waren die Vorhersagen kompletter Unsinn, weil eben die Technologie wieder einen Schritt weiter war. Die Wissenschaft war weiter. Da waren immer Leute, die kreativ, die die Freiheit hatten zur Wissenschaft, die Freiheit zur Forschung. Und der Borlaug hat eben diesen Anschluss gegeben zur grünen Revolution, zur Züchtung von deutlich prosperierenden, deutlich widerstandsfähigeren Getreidearten, die letztlich dazu führten, dass Hungersnöte ganz im Gegenteil entwickelten. Ne? Nicht mehr Zunahmen, sondern im Gegenteil drastisch Abnahmen. In Demokratien gibt es überhaupt keine Hungersnöte mehr. Und die Kalorienzahl pro Person, das finde ich auch so eindrucksvoll, die Kalorienzahl pro Person ist mittlerweile in armen Ländern heute so hoch wie in reichen Ländern in den 60er Jahren. Und man hört doch eigentlich das Gegenteil, oder? Ich meine, wenn ich meinen Kindern zuhöre, was die so über die Welt erfahren, dann denkt man, dass das Gegenteil passiert. Und das hat ja der Hans Rosling, ist ja ein ganz toller, ich verweise ja im Buch mehrfach auf ihn, der hat ja diese Art der datenzentrierten Wirklichkeitsanalyse, hat er ja quasi in die Welt gebracht in den 2000er Jahren. Und der hat vor 10 Jahren ein ganz tolles Experiment gemacht. Der hat UNO-Funktionären, Wissenschaftlern und Politikern und anderen Leuten bei den Vereinten Nationen 13 Fragen gestellt. 13 ganz einfache Fragen mit Multiple Choice, 3 Antworten. Ja, ja und nein. Ganz einfach. Und die Fragen über die Welt, grundlegende Fragen. Ja, wie viel ist die Mehrheit der Mädchen in der Grundschule oder nicht oder so. Ne? Also ganz grundlegende Fragen über die Lebenserwartung, über Kindersterblichkeit, über solche Sachen. Und es stellte sich heraus, dass die Leute, die ja eigentlich die Welt managen sollte, Vereinte Nationen sind ja die Weltmanager quasi, ja, die lagen in ihren Antworten viel schlechter als Schimpansen, die Fragen beantwortet hätten, sagte eben Rosling lakonisch, weil Schimpansen ja eben per Zufallsprinzip diese Fragen beantwortet hätten. Aber diese Leute, die hatten eine Negativverzerrung. Die meisten haben eben die Lage der Welt viel zu schlecht bewertet, ja. Und das ist, glaube ich, typisch, dass in diesen Bubbles der Problemverwaltung sozusagen die Probleme ja selbst erhalten sind. Also man braucht ja die Probleme, um quasi seinen eigenen Job auch zu rechtfertigen. Und deswegen kommen da so diese Verstetigung der Schlechtsicht der Welt so durch. Das fand ich so toll. Dieser Test hat eben gezeigt, dass es tatsächlich ein Prinzip ist, ja, ein Problem ist, die Negativverzerrung selbst bei Leuten, die Welt managen sollen.
Ja, vor allem bin ich daran erstaunlich. Wenn es in Deutschland gewesen wäre, hätte ich gedacht, na gut, klar, die gehen in Deutschland zur Schule gegangen, wo sie immer hören, die Welt geht unter, Kindergarten hören sie schon. Wenn sie das Fernsehen anmachen, haben sie keinen Wetterbericht mehr, sondern Klimakatastrophenmeldungen. Also die kann ich sagen können, okay, in Deutschland, bei dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, muss man da so denken, dass die Welt untergeht. Aber weltweit ist schon interessant. Die Frage für mich ist so ein bisschen, woran liegt das? Ist das wirklich diese Bubble? Oder liegt es daran, dass die Akteure eigentlich eine andere Motivation haben? Ich will es nicht im Mund legen, aber ich habe diesen Podcast gemacht kürzlich zu dem Thema Degrowth und da habe ich eben mit 2 Wissenschaftlern gesprochen. Die haben über 400 Studien zu Degrowth auf ihre wissenschaftliche Qualität untersucht. Das ist eine Metastudie gemacht. Und die kurzgefasste Aussage war, kannst du alle in die Tonne kloppen. Also das waren Studien, die nicht richtig qualitativ waren, die irgendwie Annahmen hatten. Und im Prinzip haben sie eigentlich alle nur vorgefertigte Meinungen bestätigt. Und vor allem, teilweise haben sie das ganz anders geforscht. Und am Ende daraus haben sie Empfehlungen abgegeben, die mit der Studie nichts zu tun hatten. Also im Prinzip nach dem Motto, das ist die Motivation. Und habe ich mit jemand anders gesprochen, zur Genese der Grünen Partei. Und der hat mir dann sehr interessant erklärt, dass im Prinzip sich ja damals das linke Spektrum auf die Ökobewegung draufgesetzt hat, weil sie da gesehen haben, eine Mobilisierungsmöglichkeit. Und deshalb ist für mich immer die Frage mal, also wissen die das wirklich nicht? Wollen die das nicht wissen? Oder ist das eigentlich nach dem Motto, wie muss ich die Welt sehen, damit ich meine persönliche politische Vorliebe begründen kann?
Mein Eindruck ist der, dass man das ignorieren möchte. Also es ist ja sogar so, Robert Habeck hat ja damit hat erzählt, dass er 2020 Hans Rosling ausführlich gelesen hat, Factfulness, war ganz stolz drauf. Und dann habe ich mir gedacht, wenn er das alles weiß, wie kann er denn dann zu seinen Schlüssen kommen? Ja, also dieses Abstellen von Kernkraft in einer Energiekrise ist ja hochdogmatisch, hochideologisch. Also das ist ja der Peak von Ideologie, also Energie zu verknappen in einer Energie, also sichere Energie, klimafreundliche Energie auszuschalten während einer Energiekrise ist, also mehr Ideologie geht ja gar nicht. Und das, glaube ich, ist nur dieser Denktradition eben möglich. Also es ist eben sozusagen die Negativverzerrung der Welt bietet eben politische das Potenzial. Das ist letztlich ja die Legitimation für Top-Down-Politik. Also die fühlen sich ja ermächtigt. Quasi der Staat muss ja den Weg weisen, weil sonst kann die Welt ja nicht mit den Problemen zurechtkommen. Das ist ja die Grundaussage letztlich. Ne? Wir müssen die Welt wieder auf die Spur legen, weil der Kapitalismus macht die Welt ja kaputt. Und deswegen brauchen wir eine Regierung oder eine Weltregierung am besten, die die Welt gestaltet. Das ist ja sozusagen die Anmaßung, die damit zugrunde liegt. In Wirklichkeit ist ja genau das Gegenteil passiert. Es gab ja gerade gewöhnliche Menschen, also die es geschafft haben, in einer freien Welt Innovationen herzustellen, die vom Staat überhaupt nicht vorhergesagt wurden und die Welt eben so viel besser gemacht haben. Das ist ja eigentlich das, was passiert ist. Das heißt, trotz dieser 200 Jahre Erfahrung, trotz dieser großen Erfolgsgeschichten, wo der Staat eigentlich überhaupt keinen Einfluss hatte, außer eben bestimmten Rahmen zu setzen, dass die Freiheit erhalten blieb, also die Freiheit verteidigt wurde durch den Staat nach innen und außen, das ist die Aufgabe des Staates. Und darüber hinaus hat sich der Staat bei diesen wesentlichen Verbesserungen hat er eigentlich nichts dazu beigetragen. Muss man also jetzt mal ganz, ganz pauschal gesagt, so bei diesen Entdeckungen, die ich beschreibe, ja. Also warum ist zum Beispiel die Lebenserwartung so stark gestiegen? Ja, weil die Medizin so viel besser wurde. Da gibt es unglaublich wahnsinnig tolle Geschichten, aber auch unglaublich dramatische Geschichten. Ja, wenn man sich vorstellt, der amerikanische Präsident vor 100 Jahren, war das ziemlich genau vor 100 Jahren, der Sohn von diesem Präsidenten hat immer vom Weißen Haus Tennis gespielt. Mit 16 hat er sich eine kleine Blase am Fuß zugezogen, ja. Und daraus wurde eine Blutvergiftung und er ist binnen 2 Tagen gestorben. Einer der mächtigsten Leute der Welt, der amerikanische Präsident, konnte nicht verhindern, dass sein Sohn an einer profanen Blase quasi starb, ja. Das ist so gerade mal 100 Jahren gewesen. Heutzutage, kurz danach, 1928, hat Fleming das Penicillin entdeckt und es wurden Antibiotika kreiert und es ging dramatisch zurück, diese Art von Todesfällen. Das Gleiche gilt ja für alle möglichen anderen. Die Impfungen haben unglaublich viel bewirkt. Hygiene hat viel bewirkt. Dass die Geburten sicherer wurden. Ja, unglaublich, wenn man sich überlegt, dass früher Mütter mit hoher Wahrscheinlichkeit im Mittelalter, also hatten Frauen eine Lebenserwartung von 24 im Mittelalter, ja, weil viele Frauen einfach im Mutterbett starben irgendwann. Und diese Arten von Verbesserungen haben mit dem Staat direkt nichts zu tun gehabt, weil der Staat diese Dinge nicht hervorgebracht hat, sondern gerade die Freiheit zur Wissenschaft, die Freiheit zur Kreativität. Und deswegen, was Ihre Frage, dass diese Art der Anmaßung, die Sie beschrieben haben, dass man eben auf Degrowth setzt, dass man glaubt, der Staat könnte von oben den Verzicht quasi einfordern von der Menschheit oder von den Nationen, ist natürlich eine maximale Anmaßung, gerade im Hinblick auf dem, was in den letzten 200 Jahren passiert ist. Und ich kenne auch Studien, also die zeigen, dass beispielsweise in der Klimaforschung, da gibt es eine Umfrage von vor 2 Jahren unter Klimaforschern international. Und da kam raus, dass die Klimaforscher aus westlichen Ländern, bei denen ist Degrowth sehr populär, in anderen Ländern nicht. Ja, und das fließt eben auch in die Wissenschaft ein. Das merkt man auch. Ja, da werden Studien konzipiert, wo dann am Ende rauskommt, ja, und deswegen müssen wir Degrowth machen. Das ist natürlich etwas, was auch schon konzeptionell komisch ist, dass man quasi glaubt, aus Wissenschaft eine Politik ableiten zu können, ist ja eh schon ziemlich wirr, weil aus Fakten folgen ja keine Handlungsanweisung. Aber trotzdem zeigt das eben umso mehr, wie tief dieses Denken verwurzelt ist mittlerweile auch in der Wissenschaft.
Die Frage ist natürlich die Folge, weil wir haben ja gerade eben gesehen, wir haben 200 Jahre unglaublichen Aufschwung gehabt. Zugleich haben wir aber eben auch seit ein paar Jahren, das haben wir im Vorgespräch schon kurz angesprochen, wir haben eine Stagnation, da geht nicht mehr weiter. Und Sie haben im Nebensatz vorhin auch erwähnt, dass Deutschland ja sogar die Absicht hat, eben den Energieeinsatz und damit den Wohlstand top-down zu reduzieren, mal vorsichtig formuliert. Also, was ist sozusagen der Blick? Ich meine, ist der Blick in den Rückspiegel? Haben wir die gute Zeit hinter uns und jetzt kommen wirklich die Probleme?
Ja, das ist eine ganz tolle Frage. Der gehe ich in meinem Buch nicht nach. Also mein Buch ist
optimistisch, ich habe verstanden. Ihr Buch fokussiert auf das Positive.
Genau, und auch ganz gezielt, weil ich das einfach, diese Perspektive einfach mal bieten möchte. Ja, das wird eben ja viel zu wenig gemacht und einfach, dass man diese Entwicklung kennt. Also das ist sozusagen als einfach mal kennenzulernen, was eigentlich passiert ist, weil das hört man einfach viel zu wenig. Und ich habe da eben auch viele Grafiken, also diese grundlegenden Grafiken habe ich da drin, die eben das zeigen. Aber es ist eben so, das ist ein wichtiges Thema, die Stagnation des Fortschritts in den letzten 50 Jahren. Ja, das ist etwas, was man an vielen Parametern ablesen kann. Und das Unterstreichen der Wichtigkeit des Fortschritts ist deswegen umso wichtiger, finde ich. Ja, also man hat in den letzten Jahrzehnten ist zum Beispiel aus der modernen Physik nichts mehr Anwendbares gekommen. Also das ist ja, es ist ein ganz, ganz bekanntes Problem. Früher gab es ja Relativitätstheorie, Quantenmechanik und so, da gab es immer irgendwelche Anwendungen, die man daraus hatte. Und es gab wirklich Fortschritt in der realen Welt. Aber in den letzten Jahrzehnten ist nichts mehr gekommen. Da gab es zwar Entdeckungen oder eher Theorien, wie die Stringtheorie, die auch sehr zweifelhaft ist, aber Quarks und Neutrinos und so weiter. Aber es gibt da keine Anwendung daraus, ja. Und man fragt sich eben, ist das jetzt, also das ist die große Stagnation eigentlich, von der man da spricht. Und es wird dann immer auch Innovation hingewiesen. Ja, das gibt ja viele Innovationen und wieder was Neues. Aber die große Frage ist eben, Innovation und Fortschritt sind unterschiedliche Dinge. Ja, nur weil man was Neues hat, heißt es ja nicht, dass es irgendwie etwas bringt. Also nicht, das ist ja so ein bisschen dieses Versprechen, ja, wir haben ja was Neues entwickelt und deswegen ist es schon was Gutes. Dem folge ich nicht. Ne? Also Fortschritt ist schon etwas mehr als Innovation. Da gab's, da habe ich noch nicht Interessantes gehört, der Eric Weinstein, der dieser Technologie-Experte und überhaupt Vordenker, auch ein bisschen wirre Sachen sagt er manchmal, aber ich fand ein interessantes Bild, was er da gebracht hatte. Er meinte, gucken Sie sich in Ihrem Zimmer um und ignorieren Sie alle Bildschirme. Was macht Sie glauben, dass es nicht 1973 ist? Das fand ich interessant. Also was ist wirklich in diesem im Alltag außer der Digitaltechnik, also außer den Bildschirmen, außer den Handys, da ist tatsächlich was passiert, die Kommunikationstechnologie, digitale Software, ja, das ist, da gab es noch Fortschritte. Aber ansonsten fliegen wir in den gleichen Jumbo-Jets, ja, ein bisschen verbessert alles, aber qualitativ ist es im Grunde ähnlich, was in den 70ern schon da war. Und das ist im Grunde eine Stagnation, die auch viel diskutiert wird in der Literatur, die, finde ich, Sorgen machen muss. Also umso wichtiger finde ich, dass man sich besinnt darauf, was möglich war. Und wenn man dann überlegt, wie wenig eigentlich über Fortschritt und Forschung und Innovationsfähigkeit und über das alles redet in deutschen Debatten, ja, da ist das ja immer eher ein Problem. Das Vorsorgeprinzip in Deutschland, ja, alles, was irgendwie neu ist, wird erstmal bekämpft, ja. Das ist ja eigentlich etwas, wo man sich quasi selber stranguliert und man sich selber den Fortschritt eigentlich, den man verhindert. Ja, man denkt an Gentechnologie, an viele andere Dinge auch, Kernkraft und so, wo Deutschland überall führend war und dann das alles aus der Hand gegeben hat, wo man jetzt eben es eigentlich brauchen könnte. Und es ist eben so ein bisschen die Frage, ob jetzt die Low-Hanging Fruits geerntet worden sind in der Forschung und im Fortschritt und so weiter und ob man jetzt vielleicht tatsächlich deswegen in einer Stagnation ist oder ob man vielleicht auch einfach zu wenig in den Fortschritt investiert, ja, als ob man nicht wieder mehr machen müsste. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Diskussion, ein ganz zentrales Problem, was viel zu wenig beachtet wird in unseren Debatten. Wenn man öffentlich-rechtliches Fernsehen anmacht, dann sieht man da ja immer irgendwie, wie der Fortschritt und wie Forschung immer kritisch beäugt wird und immer irgendwie schlecht gemacht wird. Das muss sich, finde ich, dringend wieder ändern, weil sonst wird es wirklich schwierig.
Also es ist im Prinzip so, diese allgemeine Stimmung, dass alles schlechter wird, führt dazu, dass wir aufhören, mehr zu tun, damit es besser wird.
Ja, es wird eben sozusagen, es werden die Bedingungen nicht mehr geschaffen. Es wird den Leuten suggeriert, dass Wissenschaft, Fortschritt etwas Schlechtes wäre und technologischer Fortschritt. Das Vorsorgeprinzip, wenn man sich überlegt, wozu das führt, dass alles erstmal unter Vorbehalt gestellt wird. Jeder Fortschritt ist ein Problem. Es ist vollkommen unbestritten, dass Fortschritt immer auch eine negative Seite hat. Es ist ja nie so, ich will diesem Positivismus gar nicht das Wort reden. Natürlich, also technologisierte Menschenvernichtung im Ersten Weltkrieg, Atombombe oder auch jetzt diese ganzen Datenkraken, die es gibt für Potenzial für Überwachung und so weiter. Das sind ja alles sozusagen hochgradig negative Seiten des Fortschritts. Ja, das darf man ja nicht vergessen. Nur kann man deswegen nicht sagen, wir machen keinen Fortschritt mehr. Wir wollen keinen Fortschritt mehr, weil es geht immer darum, den Fortschritt so einzuhegen, dass man ihn positiv nutzt. Und dafür gibt es ja dann eben auch gesellschaftliche Debatten und dafür muss man eben sorgen. Man kann aber nicht sagen, wir machen keinen Fortschritt mehr, dann machen andere. Als der große Fortschrittsoptimismus ausbrach, das war ja Mitte des letzten Jahrhunderts, wo man plötzlich merkte, es gibt all das, was Jules Verne vorher gesagt hatte. Ja, es gab all diese plötzlich, es gab Flugzeuge plötzlich, die Mondlandung, es gab plötzlich moderne Medizin, moderne Landwirtschaft, all das ist ja unglaublich, wie schnell das alles ging. Und dann kamen die Versprechen, ja, und jetzt haben wir bald, Krebs ist bald heilbar und wir wohnen auf dem Mars und die Armut gibt's bald nicht mehr und Teleportation ist bald möglich und keine Ahnung, was da alles verhandelt wurde. Und das ist ja nicht passiert. Also die Versprechen der 70er Jahre konnten nicht so sehr eingelöst werden wie die vorher. Und hier muss man sich unbedingt, finde ich, besinnen, dass man da mehr Gewicht drauf legt, das die Forschung wieder voranzubringen und zwar auch anwendungsbezogen und zwar jenseits von zu großer Vorsorge. Ja, diese Einstellung in Deutschland, dass jeder Impact auf die Erde, jede Veränderung, die der Mensch hervorruft, etwas Böses ist, das ist letztlich etwas, was uns sehr schaden wird. Und man darf auch nicht vergessen, dass Umweltschutz letztlich auch mit Wohlstand viel einfacher ist als in Armut, ne?
Ist klar, sieht man ja auch mit den Naturkatastrophen, wenn welche kommen, sind heute viel mehr vorbereitet, resilienter. Deshalb sind die Schäden letztlich, mögen zwar an Dollarbeträgen höher sein, aber relativ zur Wirtschaftsleistung nehmen sie immer weiter ab. Ich finde es spannend, weil es gab ja schon früher so Diskussionen im Motto, Fortschritt ist zu Ende. Ich glaube, schon vor über 100 Jahren hat damals der Chef des US-Patentamtes gesagt, alles, was erfunden werden konnte, ist erfunden worden. Wir wissen, hat sich geirrt. Also vor dem Hintergrund, vielleicht gibt es ja doch, es gibt diese langen Wellen der Konjunktur, diese Konjunkturwellen. Vielleicht ist es einfach so, dass wir gerade in so einer Stagnationsphase sind und danach geht es wieder richtig weiter. Und ich meine, es gibt ja auch ein paar positive Dinge, also Biotechnologie und künstliche Intelligenz. Und da gibt es schon, glaube ich, ein paar Themen, die uns Hoffnung machen können. Die Frage ist halt nur, ob wir damit spielen. Und das ist ja, glaube ich, was uns beide umtreibt, dass wir halt sagen, naja, wir sitzen hier in Deutschland. Wir haben halt hier eine sehr ausgeprägte, also gut, sagen wir so, UNO fand ich jetzt auch erschreckend mit den Schimpansen. Aber in Deutschland sind wir natürlich gerade in dem Vorreiterland der Technikskepsis, was ja total schrecklich ist, nachdem wir ja vor 100 Jahren das Vorreiterland der Technologien waren.
Ja, ja, genau. Das ist auch, was ich besonders erstaunlich finde, weil Deutschland hat nichts anderes als Wissen, Bildung und Technologie. Das müssten unsere Ressourcen sein. Und darüber wird sehr abschätzig geredet. Wir haben mittlerweile einen, glaube ich, der Sektor der Fortschrittsskepsis ist größer als der Sektor der Forschung. So kommt mir das vor. Und man darf auch nicht vergessen, dass diese Art der Skepsis auch nicht neu ist. Sie haben es ja angesprochen, es gab ja vor 100 Jahren schon oder Anfang des 20. Jahrhunderts auch die Einstellung, das Wichtigste wäre erfunden worden. Dann gab es gleichzeitig diese Fortschrittskrankheiten, die auch heute diagnostiziert werden, so dass Fortschritt krank macht. Ja, Neurasthenie hieß das, dass alle irgendwie einen Burnout hätten, weil alles zu schnell ginge und so weiter und man vom Fortschritt sich eigentlich distanzieren müsste. Und dann gab es sehr viel Kulturskepsis und so weiter. Das gab es auch immer schon. Und auch die Skepsis, so ist die Zukunft zu Ende? Geht es vielleicht nicht weiter? Ne? Das ist auch nichts Neues. Das dürfen wir nicht vergessen. Nur haben wir eben, was die Daten angeht, und fällt die Bestandsaufnahme in den letzten Jahrzehnten doch immer relativ schwach aus, ja. Das darf man eben nicht vergessen. Und deswegen muss Deutschland sich auch gerade in Schulen darauf besinnen, den Kindern zu erzählen, was Fortschritt bedeutet. Und Schulen sollten Kindern Lust machen auf Wissenschaft und auf Technik. Man sollte dabei sein wollen und Forschung nicht verhindern sollen. Ja, es ist ja so, dass diese Generation der Fridays for Future-Leute hat den Kindern ja erzählt, dass die Menschheit ein Krebsgeschwür wäre und dass Technologie was ganz Böses wäre und so, ja. Das ist, glaube ich, etwas, was sich wieder ändern wird, hoffentlich. Und ich glaube auch, die Generation jetzt der jetzigen Kinder und Teenager wird eben merken, dass wenn sie zu Wohlstand kommen wollen, dass sie eben aus diesem Gefängnis der Skepsis ausbrechen muss. Da sollte man auch vielleicht ein bisschen Input liefern.
Ja, die Frage ist natürlich schon so, Sie sind ja in der Forefront, sind ja relativ prominent als Journalist und wir sind ja beide auf X unterwegs, was ja eigentlich nicht gut ist für die emotionale Hygiene. Aber dann sieht man ja schon, Sie werden ja ziemlich angefeindet. Sie sind ja quasi von Klimawandelleugner bis alles drum und dran, werden Sie immer angefeindet und das ist immer dasselbe Muster. Und dann wird auch immer gesagt, dem Motto, wir haben ja keine Zeit, nach dem Motto, eure Technologien, wir müssen heute das Windrad aufstellen, weil es die einzige Möglichkeit ist, den Klimawandel zu bekämpfen, müssen heute Degrowth machen, weil wir haben die Zeit nicht. Und ich meine, deshalb schon die Frage, was können wir machen, wie können wir überhaupt den Diskurs in Deutschland verbessern? Gut, Sie können das Buch schreiben, ich wünsche Ihnen mit Ihrem Buch viel Erfolg, aber wahrscheinlich erreichen Sie mit dem Buch nur diejenigen, die zwischen unserer Meinung sind.
Ja, das ist die große Gefahr. Ich erlebe das auch, also diese Aggressivität auf Twitter ist massiv, auch, aber es ist auch viele andere, also Wikipedia ist auch in der Hand dieser Leute und eben auch andere Netzwerke, auch öffentlich-rechtliches Fernsehen und so. Das ist eben auch, es geht da auch um Einfluss einfach. Man versucht, um Selbstbehauptung, man versucht das eigene Milieu ja zu behaupten, sich darin zu behaupten, das Milieu kraftvoll zu halten, machtvoll zu halten, weil man da eben drin prosperiert. Und was es auch dann bewirkt, das interessiert dann anscheinend eher zweitrangig. Diese Technologiefeindlichkeit aus dem Milieu ist ja schon, wie soll man sagen, deswegen auch problematisch, weil man ja in der Rückschau jetzt schon sieht, was angerichtet wurde, ja. Also in Deutschland, diese Leute, die Sie beschrieben haben, die produzieren ja im Grunde so Klimanationalismus, ja. Die richten sich auf Deutschland und sagen, wir müssen hier ein CO2-Netto-Null-Ziel erreichen. Wir müssen hier alles mit Wind und Sonne zu ballern und dann haben wir das Klima gerettet. Dabei wäre, wenn man den Blick von Anfang an geweitet hätte, erkannt hätte, dass der Klimawandel ein spieltheoretisches Problem ist, das weltweit gelöst werden muss. Anders geht es nicht. Das ist die einzige Möglichkeit, weltweit CO2 runterzubekommen. Und da hätte Deutschland eben mit Technologie, wenn es eben den technologischen Ansatz verfolgt hätte, hätte Deutschland jetzt im Ausland, in den Ländern, wo fossile Energie weiter zunehmen wird, also massiv zunehmen wird, in China, in Indonesien, in Indien, in, was ich, Nigeria, in allen möglichen Ländern, hätte Deutschland jetzt mit CCS und Kernkraft, moderner Technologie, dazu beitragen können, klimafreundliche Technologie zur Verfügung zu stellen und CO2 massiv zu senken. Aber genau da ist das eben passiert. Da haben diese Technologien wurden in Deutschland von diesem Milieu eben bekämpft und letztlich verboten, sodass Deutschland jetzt quasi eigentlich machtlos ist. Man kann eben sozusagen zu Hause jetzt auf CO2 null kommen, was aber dem Klima nichts bringt oder so gut wie nichts. Und das heißt, man hat mit dem Klimanationalismus sich selbst in ein Gefängnis gesteckt, das zwar die eigene Macht im eigenen Staat, also in Deutschland, hat man dadurch ziemlich großen Einfluss erlangen können, weil eben diese Art von Dirigismus so populär ist in Deutschland, ja. Aber es hat dem Klima nichts gebracht und es ist eben gerade diese Technologiefeindlichkeit, die das Problem ist.
Ich will nochmal auf Ihr Buch zurückkommen. Wenn Sie jetzt so, Sie haben ja viele Beispiele rausgesucht. Welches Beispiel hat Sie denn persönlich am meisten überrascht? Wo haben Sie wirklich gesagt, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht?
Ja, gute Frage. Ich bin jetzt schon so drin, dass ich das alles für mich so selbstverständlich ist, aber ich guck mal rein. Das ist
also ich gebe mir ein Beispiel. Mit den Grundschulen, dass so viele Mädchen die Grundschule besuchen, finde ich super. 85%, glaube ich, weltweit, fand ich ein bisschen positiver Punkt. Das Wasser fand ich auch einen positiven Punkt. Aber ich hätte sagen können, Sie sagen, Mensch, das habe ich jetzt gar nicht erwartet.
Also ich finde zum Beispiel, dass es in Demokratien keine Hungersnöte mehr gibt, schon seit langem, finde ich ein besonders starkes Faktum. Hätte ich nicht angekreuzt, wahrscheinlich.
Da gehört Indien mit dazu, bekanntlich.
Ja. Ja, genau, die haben seit den 70er Jahren, Indien ist zum Getreideimporteur geworden, schon ganz früh in den 70ern.
Exporteur.
Das ist ja das Unglaubliche. Da gab es ja noch diese großen Verhandlungen Ende der 60er zwischen USA und China, wo die Versorgung Chinas mit Getreide aus den USA wurde quasi den Amerikanern noch, der amerikanischen Landwirtschaft noch versprochen als großen Deal und so weiter. Und das war dann wenige Jahre später schon gar nicht mehr nötig. Also glaube ich, was ich besonders beeindruckend fand, das fand ich, als ich das erste Mal von Hans Roslings Waschmaschine gehört habe. Ich meine, die Geschichte kennen Sie wahrscheinlich aus dem FF.
Erzählen Sie ruhig nochmal, die Hörer mögen Sie nicht kennen.
Genau, diese Geschichte ist, finde ich, so schlagend und so interessant. Sie bringt eigentlich nur das Prinzip auf den Punkt. Ja, Hans Rosling erzählt, wie seine Mutter Anfang der 50er Jahre ihre erste Waschmaschine bekam und seine Oma war dabei, die ihm ihr Leben lang Wäsche mit der Hand gewaschen hat und das ja jeden Tag sich damit geplagt hat, ja, mit ihren eigenen Händen, wie viel Zeit ihres Lebens dabei draufging. Und plötzlich saß sie vor dieser Waschmaschine, wollte den Anknopf selber drücken, hat Hans Rosling erzählt. Und dann saß die Großmutter 2 Stunden vor dieser Waschmaschine, gebannt und hielt es für Magie, was da passierte, dass die Wäsche sich selber quasi wusch, ja, dass diese Waschmaschine die Wäsche wusch. Und die Mutter hat dann Hans Rosling erklärt, das finde ich so prägnant, was diese Waschmaschine leistet. Sie sagt nämlich, Hans, diese Maschine, was sie macht, ist, sie nimmt Wäsche auf, aber was kriegen wir von der Maschine? Bücher. Wir können Bücher lesen in der Zeit, wo die Maschine unsere Wäsche wäscht. Und das hat er gemacht. Er sagt, da begann seine Karriere als Professor, weil seine Mutter begann, ihm vorzulesen. Er begann zu schreiben und zu lesen. Und seine Mutter konnte auch Englisch lernen und so weiter. Und das ist ja das, was passiert mit Technologie, dass man eben plötzlich produktiver werden kann. Ja, man kann, das ist ja auch was mit der Landwirtschaft passiert ist. Früher mussten 90% der Leute in der Landwirtschaft arbeiten. Das ist nicht mehr nötig, weil man eben mit Technologie viele Arbeitskräfte eingespart hat. Ja, die Leute konnten in die Städte, konnten sich bilden, konnten eben akademisch anspruchsvolle Tätigkeiten machen, die letztlich wieder für mehr Produktivität sorgten, also für neue Technologie. Das sind Geschichten, finde ich, die haben mich, als ich das erste Mal hörte, sehr beeindruckt, wie man das so auf den Punkt bringen kann, ja, diesen Effekt von Technologie, den positiven Effekt von Technologie. Und ich finde es eigentlich erstaunlich, dass nicht jeder das in der Schule lernt und dass man in der Schule genau das Gegenteil immer hört, wie schlimm eigentlich. Hans Rosling hat dann seine Studenten gefragt über die Waschmaschine, wollen Sie, dass jeder Mensch auf der Welt eine Waschmaschine hat? Und dann sagten die Studenten, nein, das wäre ja schlecht für die Umwelt. Aber sie selber wollten eben doch die Waschmaschine haben, ja. Und ich finde, nichts bringt es eigentlich besser auf den Punkt, die ganze Bigotterie im Westen über die Technologie, ja. Und die haben mich gefragt, was mich da besonders überrascht hat, also diese Art von Kommunikation, aber auch die Kindersterblichkeit, ja. Also das ist etwas, was man sich auch mal klar machen muss. Ich glaube, das ist etwas, ja, ich glaube, das ist vielleicht die spektakulärste Entwicklung. Dass man sich mal klar macht, früher sind in jeder Familie eigentlich Kinder gestorben, und zwar früh. Dann muss man sich mal klar machen, dieses Leid war nicht anders als heute. Nur weil das ständig passierte, war es nicht weniger traurig, ja. Also es war ständig übelste Tragik in jeder Familie. Und fast jedes Kind hat irgendwelche Geschwister frühzeitig verloren. Viele haben auch ihre Mutter verloren, weil die irgendwann auf dem Mutterbett starb. Und es ist heute für 10-Jährige wahrscheinlicher, das Rentenalter zu erreichen, als damals zu Goethes Zeit für Säuglinge 5 Jahre alt zu werden. Ja, diese Art auf die Daten zu gucken, finde ich spektakulär. Und dass man sich klar macht, dass dieses Leid die Ausnahme geworden ist und nicht die Regel mehr ist, das ist etwas, was man sich, glaube ich, viel mehr klar machen muss und was mich auch in dieser Massivität sehr überrascht hat.
Jetzt brauchen Sie einen Sponsor, der dafür sorgt, dass Ihr Buch im Prinzip deutschlandweit in allen Schulklassen verteilt wird, oder?
Ja, ich mache mir da keine Hoffnung. Ich mache das gerne, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie groß... Also mein Eindruck ist der, dass ich merke das ja auch, wenn als Journalist, also die Leser beklagen sich zwar immer, dass sie immer nur schlechte Nachrichten lesen müssen, aber wenn man dann gute Nachrichten auf die Seite stellt bei Welt.de bei uns, dann wird es nicht gelesen. Also wenn die Schlagzeile negativ dreht, also ein großes Drama, dann klicken die Leute drauf. Das ist ja auch was, was der Max Rose auch mal gesagt hat. Man könnte eigentlich jeden Tag seit 1990 die Schlagzeile machen, gestern 130.000 Leute aus der extremen Armut entkommen. Das könnte man jeden Tag schlagzeilen, seit Jahrzehnten. Aber es wird nie geschlagzeilt, weil es normal geworden ist. Während wenn 400 Leute beim Flugzeugabsturz sterben, natürlich ist das eine riesige Schlagzeile, weil es eine riesige Tragödie, ein furchtbarer Unfall ist. Und das ist dann die große Schlagzeile für mehrere Tage. Aber das zeigt ja, wie dieser Negativ-Bias funktioniert, ja. Und dass eben diese unglaublich positiven Geschichten eigentlich jederzeit Schlagzeile sein könnten, weil sie jeden Tag immer noch passieren, aber ignoriert werden, zeigt ja das ganze Prinzip. Und deswegen, ich mache mir da keine große Hoffnung, dass das auf großes Interesse stößt, aber mir ist es trotzdem sehr wichtig. Ich bin aber mir auch im Klaren, dass, wir haben es ja schon angesprochen, man muss da natürlich auch skeptisch drüber reden, ja. Es ist ja nicht so, dass Fortschritt im Prinzip ohne Risiken wäre und so, dass man dem alles so, dass man dem jetzt einfach kritiklos applaudieren sollte und jetzt künstliche Intelligenz, ganz toll, und da wird das alles, wird alles nur gut werden und so weiter. Also natürlich muss man darüber kritisch und skeptisch reden, aber man muss vor allem drüber reden. Man muss eben und vor allem Fortschritt wieder anreizen und wollen, und man muss in Deutschland auch wieder ein Klima dafür schaffen, dass das eben etwas Tolles ist und was Wichtiges ist.
Ja, habe ich ja den Konsens. Für mich ist so ein bisschen so, ich bin so ein bisschen ratlos. Ich sage, ja gut, wie schaffen wir das Klima, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Weil, ich meine, Sie machen mal einen wichtigen Beitrag mit Ihrem Buch, auch mit den ansonsten Artikeln. Ich versuche, meinen Beitrag zu leisten. Okay, ich bin natürlich eher auch auf der kritischen Seite, gebe ich ja zu im Podcast, was viel zu kritisieren gibt trotzdem. Aber es ist eben schwierig, dieses Klima zu machen, weil wir haben es eben zu tun mit einer großen Interessensgruppe. Es gibt ja die Interessen, die dazu von profitieren, sind einfach so viel stärker als die Kraft, dagegen anzutreten. Und das ist ja auch so weit. Und ich finde auch, wir haben es auch schon diskutiert. Ich meine, auch die Wirtschaft hat ja da jahrelang mitgemacht. Es ist ja nicht, dass die Wirtschaft gesagt hätte, das ist einfach Quatsch hier. Also es gab ja keine richtige Gegenkampagne dagegen.
Ja, im Journalismus erlebe ich es ja aus nächster Nähe. Also es gibt quasi eine Chiffre, dass man ständig erzählt, dass man diese Dinge, diese Litanei runterbetet, weil man sich damit auch zu erkennen gibt als Teil der Gruppe. Und wenn man irgendwie die Dinge in Frage stellt, dann wird man zur Bedrohung für seine Kollegenschaft. Ja, das ist eben sozusagen soziologische Mechanismen, die da aufwirken. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass sich das ändern wird, weil ich glaube, dass die nächste Generation, ich merke das bei jüngeren Journalisten, schon kritischere Fragen stellt, weil die werden irgendwann merken, was da gemacht wurde in den letzten 20 Jahren, dass das nicht in ihrem Interesse war, und sondern ganz im Gegenteil, dass da Dinge eingeleitet wurden, die für ihre Generation eben von großem Nachteil ist. Und ich glaube, dass man da dann eine Gegenbewegung sehen wird, weil einfach die Intelligenz ist ja da. Also die Leute, es ist die Kreativität da, es gab diese Aufschwünge schon. Warum sollte es die nicht wieder geben? Also ich glaube, dass die nächste Generation merken wird, dass es einen Aufbruch braucht. Und ich glaube, dass das sind die jetzigen Teenager sein werden.
Herr Bojanowski, vielen Dank. Ich glaube, damit hören wir auf. Wir sind jetzt mal optimistisch und sagen, das kann passieren. Wir hoffen, dass es dann auch noch langt, auch für den Standort Deutschland, dass wir da nicht zu sehr gegenüber den anderen Ländern, die vielleicht nicht ganz so pessimistisch sind, zu viel am Boden verloren haben. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und vor allem für das Buch. Also wie gesagt, ich fand das gerade als Berater, ich habe es schon vorhin gesagt, weil er sehr viele Bilder hat, hatte ich das sehr gut gefunden, weil ich das einfach sehr schnell erfassen konnte. Und es macht gute Laune. Insofern weiter alles Gute.
Danke, Herr Stelter. Vielen Dank für die Einladung.
Soweit mein Gespräch mit Axel Bojanowski. Eine große Mehrheit der Jugendlichen in Deutschland im Alter von 14 bis 17 Jahren blickt eher pessimistisch oder sogar sehr pessimistisch auf die Zukunft Deutschlands und der Welt. Dies ergab eine Umfrage von UNICEF aus dem Frühjahr 2025. Dabei spielt das Thema Klimawandel bei der Umfrage nicht die zentrale Rolle wie früher. Dennoch ist es ein besorgniserregendes Ergebnis, passt es doch nicht zu den Realitäten in der Welt. Die Welt ist nämlich, wie wir gerade gehört haben, in einem besseren Zustand als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Das hat Hans Rosling bereits in seinem Buch Factfulness dokumentiert. Und nun eben auch Axel Bojanowski in seinem neuen Buch. Er mit Themen gehört: Armut, Bildung, Wasserenergieversorgung, Gesundheit und Lebenserwartung. In jeder Hinsicht geht es uns besser. Und es spricht alles dafür, dass es den Menschen und dem Planeten in Zukunft noch besser ergehen wird. Statt also Angst vor der Zukunft zu haben, sollten wir diese aktiv mitgestalten. Wir leben in der besten Zeit der Menschheitsgeschichte. Es ist höchste Zeit, dass auch die Politik in Deutschland diese Realität anerkennt und ihre Entscheidungen darauf basiert. Nur so kann Deutschland seinen wirtschaftlichen Niedergang stoppen und wieder zu alter Stärke finden. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zu einer neuen Ausgabe von BTO Refresh. Da unterhalte ich mich mit einem Wissenschaftler, der einer der wichtigsten Autoren des sogenannten Weltklimaberichts ist, des IPCC. Sehr hörenswertes Gespräch, gerade in dieser Woche, denke ich, das richtige Thema, um nochmal tiefer einzusteigen. Also, ich freue mich, Sie am kommenden Mittwoch wieder zu hören. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.